Und herzlichen Glückwunsch an euch. Ich hatte es empfinden, wir waren alle richtig konzentriert auf das Wort Gottes. Könnte man sagen, ja, ist ja selbstverständlich so und wir sind ja auch in der Kirche, aber wir sind in einer Zeit, wo so viele Ablenkungen sind und wo es eine Kunst ist, sich zu konzentrieren. Der Heilige Geist wirkt. Das war der Startpunkt. Ihr könnt gerne die Folie jetzt auch anwerfen, genau. Und die nächste Folie schon, genau, das haben wir gerade gehört. Und die nächste Folie, da will ich dann jetzt so gleich mit euch einsteigen, denn es geht ja darum, was macht das Wort Gottes mit uns. Und was mir aufgefallen ist, und das ist mir schon letzten Sonntag hier so gegangen, ich hatte übrigens ursprünglich was anderes vor, heute zu predigen, aber letzten Sonntag hatte ich das Empfinden, als ich hier im Gottesdienst war, dass Gott sagt, hier ist noch so viel drin. Und wir haben letzten Sonntag viel gehört über Pfingsten, es war Pfingsten, aber ich möchte eingehen auf das, was da an Pfingsten auch gerade gepredigt wurde von Petrus. Und die Situation war ja wirklich außerordentlich, die war besonders und Gott hat es auch geplant gehabt. Und was mir so aufgefallen ist beim tiefen Studieren nochmal dieses ganzen Textes ist, dass die Hörer in Jerusalem, die ja zu diesem Fest gekommen waren, die meisten waren Juden oder manche waren eben gottesfürchtige Leute, die gespürt haben, Mensch, die Juden mit ihrer Religion, mit ihrem Gott, mit ihrem Bund zu Gott, das gefällt mir irgendwo, diese Reinheit, diese Art und Weise, wie sie mit umgehen. Ja, sie sind nicht vollkommen, gar nicht, aber irgendwie war da eine Anziehungskraft und deswegen waren so viele zu diesem Fest da und dann kam der Heilige Geist und das, was Petrus macht hier in dieser Predigt ist, er knüpft an zwei Dingen an. Er knüpft an den Menschen, die da sind. Also das ist schon mal großartig. Er predigt nicht über ihre Köpfe hinweg, sondern da sind die Leute und die Leute versuchen zu deuten, was da passiert. Und das ist ja auch okay so, oder? Wenn wir irgendwo sind und es passiert irgendwas, was wir nicht verstehen, dann rattert in uns bewusst oder unbewusst, was ist das, wie kann ich das einordnen, das und das kenne ich, aber wie kann ich das mit dem verbinden, was hier ist, ich verstehe es nicht. Und die Leute haben gerätselt, die einen haben gerätselt, was ist das, ich würde das gern verstehen. Manche haben dann eine Deutung gehabt, die haben es versucht von ihrer Erfahrungswelt her zu deuten, was da gerade passiert und haben gesagt, okay, eine Möglichkeit, was hier gerade passiert ist, die Leute sind betrunken. Also wenn ich Betrunkene gesehen habe, dann war das ungefähr so. Also die waren so überschwänglich und so frei und fröhlich und ja, das sind manche Leute, die eben eher verklemmt sind, die werden dann frei durch ein bisschen Alkohol. Ja? Und wenn es zu viel ist, ist nicht gut, wissen wir alles, ist heute nicht das Thema. Also sie haben es versucht zu deuten. Und jetzt ist hier Petrus. Und hier sind die anderen Apostel auch, also das waren ja die Jünger von Jesus, die mit ihm 3 Jahre unterwegs gewesen waren. Und diese anderen, die da gebetet haben und sie haben gewartet. Sie sind Jesus gefolgt, indem sie gesagt haben, Jesus hat gesagt, wartet noch. Und sie, okay, machen wir. Warten ist nicht so schön, aber wir müssen halt warten, wir haben es nicht in der Hand. Bis sich das erfüllt, was Gott angesagt hatte schon, vorhergesagt hat. Und hier haben wir dieses andere. Petrus knüpft an den Leuten, die da sind und ihrer Verständnismöglichkeit und er gibt ihnen eine Deutung. Und, ganz wichtig, er knüpft an am Wort Gottes. Ganz wichtig. Und immer wenn es auch um den Heiligen Geist geht, ist das so wichtig. Ich sag mal, zwischen dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist passt kein Blatt Papier. Ist ja so eine Redewendung heutzutage. Es gehört untrennbar zusammen. Und was macht Petrus? Er macht nicht irgendwie eine Erklärung, sagt, ich analysiere das mal, also ich verstehe das jetzt mal so, sondern er sagt, was hier passiert, wurde schon im Alten Bund angekündigt von einem Propheten, der hieß Joel. Und dann hatte Jesus zu uns gesprochen darüber. Und jetzt passiert das. Und er gibt also eine Deutung, wo die Leute sich jetzt darauf einlassen können. Und letztlich, wenn sie sich darauf einlassen, lassen sich ein auf das Wort Gottes. Dass Gott schon vor Zeiten, vor langer Zeit, Ratschluss, wir haben das gerade gehört, der Ratschluss Gottes, Gott hat einen Plan. Er hat einen Weg mit den Menschen. Er hatte einen ursprünglichen Plan, Garten Eden, Paradies, alles perfekt. Dann haben wir Menschen das kaputt gemacht. Aber er hatte schon einen Plan, einen Rettungsplan, einen Wiederherstellungsplan. Und der ist abgelaufen. Also nicht zu Ende gelaufen, sondern der lief und der läuft und der lief und alles ging auf Jesus hin, auf den Messias. Und als Petrus also hier diese Deutung gibt, ist euch aufgefallen, es geht um den Heiligen Geist, es geht um Pfingsten, aber ist euch aufgefallen, wie viel der über Jesus redet, was wir gerade gelesen haben? Weil das ist auch untrennbar miteinander verbunden. Ein Geheimnis, drei Personen und doch eins, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, was es für Begriffe gibt. Es bleibt für uns noch geheimnisvoll, kriegen wir nicht so ganz in unseren Schädel, aber doch, wir können es glauben und wir können staunen und wir können sehen, wow, so hat Gott sich das gedacht. Jesus wurde Mensch, er war ja schon, bevor er Mensch wurde, er ist ja Gott, war schon bei der Schöpfung dabei, er wurde Mensch, er kam in diese Welt. Und wohin kam er? Nach Israel. Warum? Ja, es wäre wieder ein Thema für sich, warum? Aber Gott hat es so erwählt, es gibt Erwählung von Gott, es gibt Setzungen, da macht er das so und es ist gut, wenn wir das akzeptieren und dafür sind. Übrigens möchte ich an dieser Stelle, erlaubt mir das, ich habe es so auf dem Herzen aufgrund dessen, was auch in der letzten Woche passiert ist, auch in der letzten Nacht wieder in Israel und auch im Iran. Es sind alles geliebte Menschen von Gott. Ich würde gerne kurz einmal beten jetzt und dann gleich auch mit unserem Text weitermachen. Himmlischer Vater, du liebst alle Menschen und diese Welt kommt gar nicht mehr zur Ruhe, Herr. Der Ukraine-Krieg hat uns erschüttert und das erschüttert uns immer noch. Du liebst alle Menschen, Russen, Ukrainer, die ganze Welt. Herr, wir haben Menschen, die flüchten müssen, aus Armutsgründen und manchmal aus anderen Gründen. Es sind so viele Flüchtlingsbewegungen gerade auf der Welt und das bedeutet viel Leid. Herr Jesus, und jetzt haben wir diesen massiven Konflikt, diesen Ausbruch eben auch von Gewalt. In Israel, Tel Aviv und umliegende Städte, im Iran, in Teheran, Bomben fallen, Menschen werden getötet. Menschen leben nicht mehr sicher in ihren Wohnungen. Wir wissen, dass dich das alles nicht kalt lässt, weil du jeden Menschen liebst. Herr, und ich möchte jetzt nicht politisch beten, ich möchte einfach beten, dass du dich offenbarst mitten in diesem ganzen Leid und Elend. Ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst in Menschen, die jetzt verzweifelt sind. In Teheran, in Tel Aviv, ja eben auch in dem Land Jesus, wo du beschlossen hast zu leben, als du hier in menschlicher Gestalt warst. So wollen wir besonders die Gemeinden segnen jetzt in Israel. Unsere Geschwister im Glauben, die messianischen Juden, die dich erkennen durften, Jesus, denen du die Decke weggenommen hast. Wir bitten dich, dass du sie segnest, stark machst, dass du sie in Einheit bringst, dass du ihnen Wunder schenkst von Heilung und Versorgung, aber auch von Ruhe und Frieden mitten im Sturm. Wir beten dasselbe für unsere Geschwister in Teheran, in dieser Untergrundkirche, wo es doch viele Christen gibt, die dort jetzt auch erschrocken leben und viele Fragen haben. Segne du, Herr. Und segne alles, was damit zusammenhängt. Und ich bitte dich, dass du die Politiker, die Verantwortlichen, die Machthaber, bitte sei ihnen gnädig, indem du ihnen etwas von dir offenbarst. Dass du sie zur Rechenschaft ziehen wirst für das, was sie tun, was sie entschieden haben. Herr, ich bete das in Demut. Das ist jemand, der da gar nicht entscheiden muss. Das ist sehr kompliziert. Aber ich bete, offenbare dich, Geist Gottes. Und komm überall dorthin, stärke unsere Geschwister im Glauben, aber schenk auch eine Ehrfurcht und ein Erschrecken, dass wir alle einmal Rechenschaft geben müssen für das, was wir getan haben und das, was wir nicht getan haben, was wir unterlassen haben. So beten wir im Namen von Jesus. Amen. Der Plan Gottes läuft. Und es war der Plan und er hat es gesagt und Petrus an Pfingsten zitiert den Propheten Joel. Und er sagt, das, was hier passiert, ist kein Zufall, es ist genau, was Gott wollte. Und der Heilige Geist kommt jetzt. Und das Ganze geht, weil Jesus vorher da war. Weil der Heilige Geist ist immer noch der Heilige Geist. Und die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, hat Jesus mal gesagt. Die Welt kann ihn nicht, also die kaputte Welt, die egoistische, die autonome Welt, die Gott den Rücken gekehrt hat, die sagt, wir schaffen das alles alleine. Und das ist doch auch die Zeit, in der wir leben, dass die meisten Menschen denken, ich schaffe das alleine und ich kriege das noch hin und ich bin schlau genug. Und wenn wir das nur noch hinkriegen und das werden wir noch erforschen und so werden wir die Welt retten. Aber nein, wir werden die Welt nicht retten. Aber es gibt einen Retter und das ist Jesus. Und dieser Jesus war gekommen und dieser Jesus hat gesagt, wenn ich weggehe, werde ich den Heiligen Geist senden. Und genau das passierte vor 2000 Jahren und seitdem ist der Heilige Geist in dieser Welt, in den Menschen, die ihn lieben, die Jesus lieben, die sich für ihn öffnen, die sagen, komm und wohne du in mir. Und dazu gibt es aber eine Voraussetzung. Dazu braucht es ein Ausfegen, ein Auskehren in uns, eine Reinigung in uns, weil der Heilige Geist kommt nicht in ein dreckiges Gefäß. Der Heilige Geist kann betrübt werden, er zieht sich zurück. Ja, uns Gläubige verlässt er nicht ganz schnell, da müssen wir keine Sorge haben, aber es braucht eine Vorbereitung und es braucht ein Leben so, dass der Heilige Geist in uns wohnen kann und in den Menschen wohnen kann. Und davon hat Petrus ganz deutlich gesprochen an Pfingsten. Und das dürfen wir niemals beiseite wischen. Das ist so entscheidend. Wie ist unsere Haltung Gott gegenüber? Und zu was rufen wir die Leute? Zu was laden wir die Menschen ein? Wir laden nicht Menschen ein und sagen, komm, ich bete mal, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dann bist du happy clappy. Das ist falsch aufgezäumt. Happy clappy, also fröhlich sein. Ja, es ist richtig. Die Freude gehört zur Frucht des Heiligen Geistes und Begeisterung mag ich sehr. Aber ich hoffe, wir bekommen so die Waage hin. Weil es gibt viele Veranstaltungen in der Welt, wo man hingeht, um happy clappy zu sein. Aber mit dem Heiligen Geist ist etwas anderes. Es gibt eine tiefe innere Freude durch die Verbindung mit Gott. Durch den im Einklang sein mit Gott, angenommen sein von Gott. Ich bin angenommen, so wie ich bin. Und jetzt bitte verwandel mich, Herr. Hier auf der Folie habe ich das noch mal ein bisschen zusammengefasst, was wir schon gehört haben. Gott hat Jesus als Messias gesandt. Messias, der Retter, der gesalbte Retter für die Menschheit. Zuerst in Israel, zuerst den Juden und dann für die ganze Welt. Und er hat ihn bestätigt durch Zeichen und Wunder. Wie konnten die Leute erkennen? Gott wollte, dass die Leute erkennen, dieser Jesus ist der Retter, das ist der Messias. Das war die große Sehnsucht von Gott, aber es ist auch geheimnisvoll, inwieweit Menschen sich dafür öffnen und sich darauf einlassen. Da braucht es schon die Hilfe Gottes, dass wir das überhaupt erkennen. Und deswegen hat er viele Zeichen und Wunder durch Jesus getan. Weil auch das hat er vorher geschrieben im Alten Testament, sodass die Juden eigentlich vorbereitet waren, die schon als Kleine, schon als Kinder in die Synagoge gehen, immer schon gelernt haben, dass, und Gott wollte, dass es Klick macht. Wow, ja, das ist er doch jetzt. Und dann gab es die Kreuzigung und das war kein Fehler, obwohl es unglaublich krass und schwer ist zu verstehen, wenn der Heilige Geist es uns nicht aufschließt, was das denn nun soll, dass Gott stirbt am Kreuz, der Sohn Gottes. Aber das war der Plan Gottes. Das musste erst geschehen und es ist geschehen. Jesus ist gekreuzigt worden, aber er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und somit hat er die Macht der Sünde besiegt und den Tod besiegt und den Teufel besiegt und eine neue Menschheit gestartet. Mit seiner Auferstehung hat er eine neue Menschheit gestartet. Gottes Rettungsplan. Garten Eden, Paradies, alles war gut. Wir Menschen haben es komplett kaputt gemacht und Gott hat gesagt, ich werde es wieder neu machen. Ich mache es neu für euch. Ich will euch, ich will mit euch Menschen zusammenleben, eine ganze Ewigkeit. Wir sind eine große Familie und dazu hat er seinen Sohn hingegeben. Es war nötig. Es war nötig zur Reinigung der Herzen, damit wir mit dem heiligen Gott Kontakt haben können und mit ihm leben können. Und Gott lädt ein, vom Weg ins Verderben umzukehren und auf den Weg des Lebens zu wechseln, durch die Hingabe des Lebens unter die Herrschaft Jesu, okay? So, das ist jetzt der springende Punkt, der mir heute so wichtig ist. Gott hat sich für uns ganz hingegeben und er musste das überhaupt nicht, aber er hat es gemacht. Er hat den Weg bereitet. Neben dem Text aus Joel, der fast wörtlich von Petrus gepredigt wird, haben wir Psalm 16, der hier ganz stark anklingt, auch in der Predigt von Petrus. Und da ist von zwei Wegen die Rede und da ist so viel Leidenschaft, komm auf den Weg des Lebens. Es gibt den Weg des Lebens. Der Weg des Lebens ist der Weg mit Gott, der Weg zu Gott hin. Der Weg des Lebens ist, ich kehre um von dem Weg des Todes auf den Weg des Lebens. kehrt um. Das ist dann der Höhepunkt von Petrus. Ja, er spricht auch in der Predigt, er spricht auch von den Zeichen. Der Mond wird blutrot und die Sonne und die Gestirne, kosmische Katastrophen. Und ich möchte mal an dieser Stelle sagen, ich verstehe alle, die hier neugierig sind, bin ich auch irgendwie, was ist das genau und wie wird das passieren und ist das jetzt schon dieser Erdbeermond, ist es, nein, ist es nicht, sage ich mal direkt, ohne da jetzt tiefer reinzugehen. Lasst uns doch nicht verpassen, was die Aufforderung an uns ist und was einfach Beschreibungen sind, die werden stattfinden, ja. Da haben wir gar nichts dran zu rütteln oder zu tun. Und lassen wir uns doch nicht auf diese Seitenwege bringen, sondern bleiben wir bei dem Kern. Was ist die Aufforderung? Die Aufforderung ist, kehrt um. Kehrt um. Das ist der erste Schritt. Und vielleicht sagst du gerade, hör, bin ich jetzt hier im Glaubensgrundkurs? Ich kann verstehen, dass sich das so anfühlt, aber ich möchte es einfach nochmal deutlich machen, weil es geht auch nicht darum, dass wir einmal im Leben haben wir es zum ersten Mal gemacht, aber es geht darum, dass wir einen Lebensstil führen der Umkehr. Einen Lebensstil führen, wo wir uns entscheiden für den Weg des Lebens und nicht auf den Weg des Todes gehen. Nun, den Weg des Todes, das klingt so krass und jeder würde sagen, ja, da gehe ich doch natürlich nicht drauf. Wer will denn auf den Weg des Todes gehen? Aber der Weg des Todes, möchte ich mal sagen, ist der Weg, der normale Weg, der beschritten wird von den Menschen. Ist der normale Weg, der beschritten wird, weil es der Weg ist ohne Gott. Gott ist das Leben, ohne Gott wartet nur noch der Tod am Ende. Hat Gott ja auch vorher gesagt, esst nicht von der Frucht, dann werdet ihr sterben. Und genau das ist passiert. So, wir haben immer wieder, Gott hat es gesagt. Gott kündigt es vorher an. Er bereitet uns vor. Er macht uns ein Riesenangebot. Und viele von uns haben dieses Angebot angenommen. Gott sei Dank, preist den Herrn. Und wir können jeden Tag Gott feiern, dass wir das überhaupt erkennen durften. Wir gehen auf dem Weg des Lebens. Dazu lädt Gott ein. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ich will die Menschen in die Hölle werfen und ich will sie nur noch bestrafen. Und nein, das ist nicht das Herz Gottes, aber die Wahrheit ist doch, dass es passieren wird. Joel hat von der Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen und auch vom Gericht. Okay? Wir müssen das mit reinpacken, sonst passt es nicht, sonst haben wir ein halbes Evangelium. Und dann passt ganz, ganz vieles nicht. Das Gericht Gottes. Ich habe immer wieder gehört von Leuten, die vor mir Christen waren und in Gemeinden waren, also noch älter als ich. Ja, und dann wurde immer über das Gericht gepredigt. Und das war immer so furchtbar. Und man war immer so klein und man ging so bedröppelt nach Hause. Und ja gut, jetzt haben wir wieder die Schimpfe gekriegt. Ich muss sagen, ich persönlich habe das nicht so erlebt. Ich habe eher erlebt, dass das irgendwie an den Rand geschoben wird, das Thema Gericht. Aber wenn wir das Gericht Gottes nicht predigen, sagen, dann wird alles schief, dann ist alles schief. Petrus, der also diese Predigt hier hält und diese Verheißung natürlich auch ausspricht und sagt, hallo, Gott sendet jetzt den Heiligen Geist, wie wunderbar ist das denn, macht eben auch die Grundlagen klar, die dazu nötig sind. Und Petrus war ja nun einer, der es hautnah erlebt hat, 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und er hat ihn erlebt als sehr ehrfurchtgebietend. Es gab Momente, da hat Petrus sich hingekniet und hat gesagt, geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann wiederum war er so kumpelhaft mit Jesus. Nee, Jesus, also das lassen wir mal schön sein, was du hier gerade sagst. Und was Petrus erlebt hat, und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir es auch erleben. Er hat erlebt, Jesus ist der Herr. Er ist nicht der Kumpel. Er ist der Herr. Er ist Gott. Ehrfurchtgebietend. Er repräsentiert Gott. Er spricht die Wahrheit. Und dann hat er erlebt, wie es im Großen und Ganzen 3 Gruppen von Menschen gab, die verschieden reagiert haben auf diesen Jesus, mit dem er unterwegs war. Es gab die Gegner von Jesus. Das waren die ganz Schlauen, die in ihrer eigenen Schlauheit leider sich total verflochten haben in ihren Hirngespinsten. Sie waren sich so sicher, das ist nicht der Messias und haben ihn bekämpft. Und das hat mit dazu beigetragen, dass er am Kreuz starb. Fromme Leute, die sich in ihrer, ich sag mal, Orthodoxie, in ihrer Rechtgläubigkeit aber in einer Starrheit des Herzens, ohne Gott, den Vater zu kennen, wovon Jesus so oft gesprochen hat. Er hat gerungen, dass seine Gegner die Erkenntnis bekommen, dass sie hineinkommen in die Wahrheit. Er wollte sie, er wollte ihre Herzen erobern. Bei Nikodemus scheint es geklappt zu haben und bei einigen anderen ja auch, Gott sei Dank. Daraus sind ja die ersten Gemeinden entstanden. Das waren ja Juden, die es begriffen haben, denen die Decke weggenommen wurde und sie durften Jesus als Retter erkennen. Er ist der Messias. Wir müssen nicht mehr warten, er ist da. Aber manch andere haben sich in ihrer Rationalität und ihrer Engherzigkeit total festgefahren. Gegner. Jesus hat viel mit ihnen gesprochen, er wollte sie gewinnen. Dann gab es aber noch zwei Gruppen von Menschen, die diesen Jesus erlebt haben. Es gab die Menschenmenge. Es gab die Menschenmenge, die fanden Jesus toll. Oh, Jesus ist cool. Richtig gut. Ich war da neulich. Es war eine Veranstaltung von ihm. Da hat er Brot vermehrt. Das war so cool. Wir hatten richtig Hunger. Und wussten schon gar nicht, ja, muss ich jetzt gehen, aber ich höre dem so gerne zu. Mensch, die Veranstaltung läuft ja noch. Mann, das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Werden wir noch das entscheidende Tor schießen? Oder Coldplay hat ja noch nicht das letzte Lied gespielt. Ich warte noch auf mein Lieblingslied hier bei Coldplay. Versteht ihr? Ich versuche das mal ein bisschen auszumalen. Es war die Menschenmenge. Die waren keine Gegner von Jesus, die fanden Jesus richtig gut. Coole Veranstaltung. Da geht man hin, da ist man dabei. Kann man genießen, konsumieren. Wow, mal sehen, was er heute macht. Oh, sogar Fische vermehrt. Sehr cool. Habt ihr schon gehört von der Sturmstillung? War ich nicht bei, aber habe ich gehört. Jesus ist so cool. Aber das Traurige ist, dass in dieser Menschenmenge eine Menge von Leuten waren, die nicht zu Jüngern Jesu wurden, die ihm nicht nachfolgten, die den Kern nicht begriffen haben. Sie wollten nur einen Optimierer ihres Lebens. Ein Add-on. Sie haben ihr Leben gelebt und sie haben ihr Leben weitergelebt, obwohl sie Jesus erlebt haben. Und obwohl Jesus ja diese Wahrheiten auch gepredigt hat, dass er der Retter ist und dass man ihn braucht, um vom Weg des Todes runterzukommen auf den Weg des Lebens, braucht man Jesus, den Retter. Und so gab es einige, das ist die dritte Gruppe, die wurden Jünger Jesu, Nachfolger von Jesus. Die haben gesagt, das ist jetzt mein Rabbi, mein Lehrer, und ich folge seiner Lehre. Ich vertraue mich ihm völlig an, mit Haut und Haar. Ich habe genug Zutrauen, dass es mir hier nicht schlecht gehen wird. So, es ist immer ein bisschen Wagnis noch, aber ich setze alles auf eine Karte. Ich folge ihm, ich gebe ihm mein ganzes Leben. Und als Petrus hier predigt, stelle ich mir so vor, hat er das im Sinn? Er möchte, dass aus dieser Menschenmenge Jünger Jesu werden. Er möchte, dass hier möglichst viele auch an diesen Punkt kommen, dass sie sagen, hey, Jesus ist nicht, ich will nicht ein Fan von Jesus sein. Ja, ich glaube, das reicht nicht, wenn ich sage, oh ja, so manches von Jesus finde ich cool, auch tolles Vorbild. Ich meine, Gandhi gab es noch nicht, aber der fällt mir in dem Zusammenhang immer ein. Mutter Teresa, Gandhi, Martin Luther King. Vorbilder für uns, Vorbilder sind gut. Aber Jesus ist nicht nur ein Vorbild, er ist der Retter. Er ist der Befreier von Sünden. Er ist die Verbindung zu Gott. Er ist das alles Entscheidende, wie unser Leben abläuft und wie unser Leben enden wird. Aber schon jetzt können wir uns entscheiden und sagen, ich bin ein Jünger Jesu. Ich folge Jesus von ganzem Herzen. Er hat sein Leben mir ganz gegeben. Die Rettung, die wir bekommen durch Jesus aufgrund unserer Sünden, war nicht, dass er gesagt hat, ich stelle mal einen Check aus. Ich mache mal hier PayPal-Überweisung, ja? Ja, 3.000, okay. Für dich 3.000 brauchst du. Oh, für dich 5.000. Ja, so dann. Dann ist deine Schuld getilgt, dann ist alles gut. Nein, unmöglich. Es brauchte das vollkommene Opfer, das perfekte Opfer, das Ganzopfer, das ganze Leben. Jesus mit Leib, Seele und Geist hingegeben für uns. Weniger ging nicht, um uns den Weg des Lebens zu schenken. Auf diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich folge Jesus jetzt mit allem, was ich bin und habe. Das bedeutet es, ein Christ zu sein. Das ist ein Jünger, ein Nachfolger Jesu. Und alles, was so halb ist, das ist wirklich traurig. Es gibt so viele halbe Christen. Und das ist traurig und ich sage es nicht als Vorwurf. Ich hoffe, ihr könnt es nehmen, sondern es gibt die komplette Erlösung nur durch die komplette Hingabe des Lebens. Und diese Hingabe funktioniert gut, wenn wir erkannt haben, wie gut Jesus ist und was er für uns getan hat und dass der Vater seinen Sohn für uns gegeben hat. Immer wieder habe ich gehört und ich kann das mitempfinden, wenn ein Kind schwer krank ist, dass der Vater oder die Mutter sagt, oh, könnte ich nur tauschen. Ich würde lieber diese Schmerzen erdulden für mein Kind, damit es meinem Kind gut geht. So wie schwer ist das? Und der Vater im Himmel hat sein Kind, seinen Sohn Jesus, gegeben, komplett. In die tiefste Finsternis, in Grausamkeit der Grausamkeiten, Verspottung, Schmerzen. Eine der grausamsten Tötungsarten war die Kreuzigung. Und all das hat Gott, der Vater, gemacht, um die Erlösung zu bereiten. Und der Heilige Geist kommt und er macht uns das Licht an und er erklärt uns das. Und wenn wir begreifen, und da kann man, glaube ich, noch ein Leben lang tiefer reinkommen, um das zu verstehen, wie groß die Hingabe des Vaters war für uns. Und natürlich von Jesus selbst auch, der gesagt hat, okay, ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Gebt euer Leben hin, Römer 12, Vers 1, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir die Barmherzigkeit Gottes nicht verstehen, ist es alles Krampf. Aber wenn wir die Barmherzigkeit Gottes verstehen, und die hat Petrus gepredigt, dann passiert etwas. Und das ist auch bei Petrus passiert. Er hat gesagt, mein Herr. Und was hat Jesus zu ihm gesagt? Mein Freund. Das ist unfassbar, oder? Mein Freund. Und das, was ich jetzt gepredigt habe, die Reihenfolge ist so wichtig. Wenn du anfängst mit, oh Jesus, mein Freund, hey, mein Kumpel, kannst du mir noch ein bisschen helfen? Ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Und Jesus sagt, ich helfe dir gerne. Und Menschen erleben Gebetserhörung, auch Menschen, die gar nicht Jesus nachfolgen, weil Gott gut ist. Aber wenn wir darauf alles aufbauen, hey Jesus, mein Freund, mein Kumpel, ja, kannst du mal das für mich machen, kannst du mal das für mich machen, kannst du mal bitte das für mich machen? Ach so, das möchtest du? Nö, das möchte ich aber nicht. Nö, müssen wir nochmal drüber reden, aber nee, brauchen wir auch nicht. Will ich nicht, was du da jetzt gesagt hast. Okay, dann ist es komplett schief. Es ist komplett schief. Jesus ist der Herr. Und das hat er auch gepredigt an da, ja, im Griechischen Kyrios, der Herr, der Herrscher. Die absolute Autorität, das hat Petrus gepredigt. Aber wenn jetzt noch dazu kommt, dass Jesus sagt, ich will, dass du mein Freund bist, dann wird's rund. Bitte einmal die nächste Folie. In Johannes 15 hat er gesagt, ihr seid meine Freunde. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid meine Freunde. Und er hat das im Zusammenhang seiner letzten Rede mit ihnen gesagt, wo er viel über den Heiligen Geist spricht. Weil im Heiligen Geist erleben wir Freundschaft mit Jesus. Kennst du das? Ich hoffe. Wenn nicht, du darfst es erleben. Du darfst hineinkommen. Jesus ist freundlich. Er ist ein Freund. Er geht durch dick und dünn mit uns. Er ist zutiefst interessiert an uns. Und er ist immer da. Wie krass ist das eigentlich? Wenn wir uns ihm nahen und wenn wir sagen, bitte hilf mir. Sprechstunde nächsten Freitag, 11 Uhr. Nein, immer da. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Jesus, unser Freund. Und hier ist es so auf den Punkt gebracht. Es ist, die Freundschaft mit Jesus ist nicht identisch wie die Freundschaft unter Menschen, ja? Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Unter Menschen wäre der Satz komisch. Bei Jesus ist es genau auf den Punkt gebracht. Ich bin dein Herr. Tu, was ich dir sage, ist das Beste, was dir passieren kann. Auch wenn du es nicht verstehst. Halte die Gebote. Geh auf den Weg des Lebens. Und wenn du auf den falschen Weg gegangen bist, was übrigens passiert, und davon hat Petrus viel zu erzählen, und es wird schonungslos in den Evangelien dargestellt, dann ist es der Freund Jesus, der sagt, komm zurück, komm wieder auf meinen Weg, komm, wir gehen wieder zusammen. Petrus hat viele Fehler gemacht, steht alles in der Evangelien. Und er hat erlebt, Jesus ist der Herr und wie ein Freund ruft er mich zurück auf den Weg des Lebens. Das ist Jüngerschaft und das predigt er hier. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ah, das ist der Unterschied. Wir sind seine Diener. Das sollten wir niemals aufhören, Diener Gottes zu sein. Wenn wir die Briefe lesen von Paulus zum Beispiel, eine andere wichtige Figur, der es auch schmerzhaft erleben musste, um auf den Weg des Lebens zu kommen, aber es ist passiert. Wie schreibt er über sich, wenn er seine Briefe schreibt? Paulus, Apostel und Knecht Gottes. Immer wieder Knecht, Diener, Knecht, Diener. Diese Dimension ist so wichtig, weil wir sind klein und wir machen Fehler. Gott ist groß, Jesus weiß alles. Wir brauchen seine Hilfe, wir müssen ihm folgen. Aber er vertraut uns alles an, was er vom Vater gehört hat. Okay? Er offenbart immer mehr, immer mehr. Wenn wir hungrig sind, wenn wir Sehnsucht danach haben, wenn wir sein Wort lesen. Bitte einmal die nächste Folie. Der König David, der auch so viele Fehler hatte, der war teilweise schon irgendwie im Neuen Testament unterwegs, denke ich manchmal so. Weil hier ist auf den Punkt gebracht, was das bedeutet. Er betet im Psalm 40, dir geht es nicht um Schlachtopfer und andere Gaben. Du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir. Okay, wobei das trotzdem viel passiert ist, noch richtig war, diese Opfer, die es im Alten Testament gab. Sondern, und jetzt will er betonen, worauf kommt es denn wirklich an in dem Leben mit Gott? Sondern offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Deshalb antworte ich, Herr, hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott. Dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Das ist Jüngerschaft. Das ist, wo Gott uns hinhaben will, dass wir ihm nachfolgen. Deine Gesetze, wir können sagen, deine Weisungen, deine Befehle. Nimm die 10 Gebote und manches andere. Aber es ist lebendig, es ist dynamisch, es ist der Heilige Geist in uns, der uns auf Dinge hinweist und der uns auch motiviert, das Richtige zu tun und der uns darauf hinweist, wenn wir das Falsche getan haben. Gerne tue ich deinen Willen. Manchmal ist es schwer, aber tief im Herzen sage ich, mach das gerne. Petrus war dazu durchgedrungen und die anderen mit ihm. Und jetzt predigt er das an Pfingsten. Er sagt, kommt auf den Weg des Lebens. Einmal die nächste Folie und nochmal die nächste Folie aus Zeitgründen. Ich will es jetzt noch praktisch machen. Und dann wollen wir dahin kommen, dass jeder von uns sein Herz prüfen kann und vor Gott überlegen kann. Bin ich ein Fan von Jesus oder ein Jünger Jesu? Folge ich ihm nach oder ist das alles optional? Mal praktische Bibelstellen. Wo stehen wir da? Wie denken wir? Wie leben wir? Befolgen wir das, was das Wort Gottes sagt? Es ist das Wort Gottes. Der Geist Gottes benutzt das Wort Gottes, um uns auf dem Weg des Lebens zu bringen oder zu halten. Jakobus 4, Vers 15. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wir wollen dieses oder jenes tun. Wenn der Herr will, der Herr, der Kyrios, Jesus, wenn der Herr will, ist das bei uns einprogrammiert? Ist das bei uns da? Wenn der Herr will. Oder sagen wir, ich will das und das und das und das und bitte Herr segne das. Das ist ein feiner Unterschied. Wenn der Herr will. Hebräer 10, Vers 25. Hier schreibt einer an die Gemeinden, mit einem Herzensschrei, weil er merkt, okay, hier bröckelt was, hier läuft was nicht mehr gut. Hier sind Leute in der Gefahr, vom Weg des Lebens abzubiegen. Oder sie sind es sogar schon. Und dann gibt es nur noch den Weg des Todes, also den des Verfalls, des Abfalls vom Glauben, des Schwächerwerden im Glauben, des Verlorengehens sogar vielleicht nochmal. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Ist der nächste Meilenstein übrigens nach Pfingsten, was wir gefeiert haben, fast 2000 Jahre her, ist der nächste Meilenstein, der ganz sicher auch kommen wird, so wie alles, was Gott in seinem Wort vorher versprochen hat, kommt, der nächste große Höhepunkt ist, Jesus kommt wieder. Und dann auch das Gericht. So ist es. Können wir nicht ändern. Können wir verdrängen, können wir leugnen. Passt nicht in mein Gottesbild, ist doch der liebe, liebe Gott. Nein, das steht fest. So wie Pfingsten passiert ist, weil Gott es Jahrhunderte vorher versprochen hat, so wird die Wiederkunft Jesu kommen, so wie es auch schon ganz lange und ganz oft in seinem Wort gesagt hat. Und Jesus selbst auch. Okay, und was soll das jetzt mit dem Versäumen der Zusammenkünfte der Gemeinde? Okay, dann jetzt gesetzlich, ich muss halt doch und so. Wenn wir es nur verstehen, dass es nicht gesetzlich ist. Es ist der Herzschlag Gottes, der sagt, ich möchte, dass dein Glaube lebendig bleibt. Und dazu brauchst du andere gläubige Leute. Es ist so einfach. Geh zu deiner Kleingruppe, geh dahin, aber ich fühle mich nicht so, geh trotzdem. Ja, ich bin total krank und im Bett. Ja, dann geh nicht. Sag Bescheid, du bist krank im Bett, bitte betet für mich. Okay, also das, glaube ich, kann ja jeder mal für sich auch auf die Realität runterbrechen. Aber dieses, ja, nee, ich weiß nicht, ob ich gehe. Oh, ich fühle mich nicht so. Ist gefährlich, wenn man lebt wie ich fühle mich nicht so. Ja, darf man mal sagen, kann man auch Gott sagen. Natürlich. Aber darauf sollte man nicht sein Leben bauen. Zur Gemeinschaft der Gläubigen hinzugehen, die Kleingruppe in den Gottesdienst, da wo du wirklich örtlich verortet bist, nicht theoretisch aber auf YouTube unterwegs, sondern mit Menschen zum Anpacken. Ja, und die ärgern mich auch manchmal, das gehört dazu. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Warum sage ich das? Weil unser Zeitgeist komplett anders ist. Ach, ihr habt euch nichts mehr zu sagen, ja, dann trennt euch. Und so weiter und so weiter. Ja, aber wir sind immer noch nett zueinander. Und unseren Kindern geht es auch gut. Okay, Trennungskinder? Es ist nicht schön, es ist nicht gut. Nein, es ist gar nicht gut. Und damit sage ich ja nicht, dass man im Einzelfall in der Seelsorge mal darüber reden kann, ob es hier irgendwo nötig wäre, weil jemand den anderen kaputt haut und zerschlägt und so weiter und die Würde komplett nimmt. Aber das ist die Ausnahme, bitte. Arbeiten wir an den Ehen, in denen wir sind, in den Beziehungen, in denen wir sind. Da ist immer die Hilfe von Gott möglich und Menschen helfen gerne und beraten. Achtet die Ehe und haltet die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht. Ist kein altes Gebot, was nicht mehr gilt, weil nee, ich fühle mich aber so. Nee, ich habe da Frieden drüber, mich scheiden zu lassen. Wörtlich gehört, vor nicht langer Zeit. Wir brauchen das Wort Gottes und der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes und er hilft uns. Und es geht hier nicht um Perfektion. Wenn ich sexuell Dinge getan habe, die nicht gut waren, dann gibt es da Jesus, der mir hilft. Durch Seelsorger. Der Heilige Geist überführt und gibt die Kraft und dann wieder auf den richtigen Weg. Und dann wieder auf den richtigen Weg. Wir dürfen lernen, unser Leben lang. Gott sucht nicht Perfekte, aber er sucht Menschen, die sagen, ich lasse mir was sagen und ich werde nicht davon abrücken, dass ich Jesus folge und somit auch seiner Wahrheit und seinen Worten. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern zufrieden mit dem, was ihr habt. Interessant, oder? Ganz praktisch jetzt, ganz, ganz praktisch. Was für eine Freiheit liegt in dieser Aussage? Die Welt ist voll von Gier. Du musst mehr verdienen, du musst mehr haben, es ist ungerecht, du verdienst zu wenig. Komplett, du kannst dein Leben damit verbringen, unzufrieden zu sein in diesem Gebiet. Und nochmal, es gibt natürlich einzelne Situationen, wo man über was reden kann. Das muss man dann im Einzelgespräch machen oder in einer Kleingruppe mal thematisieren. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Aber hier ist so eine Freiheit drin. Du kannst glücklich, sei doch mal glücklich. Du hast was zu essen, du hast einen Ort, wo du schläfst. Hallo? Du kannst zum Arzt gehen? Was nicht alles? Zufriedenheit. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir auf dem Weg des Lebens leben. Die letzte Folie und dann. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich hätte so einen Wunsch. Können wir das Lied All My Life nochmal singen als erstes jetzt nach der Predigt, ja? Es hat mich so angesprochen, es passt so gut. Den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das war die zentrale Aussage von Petrus in seiner Pfingstpredigt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, wird wiederhergestellt auch. Sozo. Komplette Wiederherstellung des Lebens. Aber zuerst durch die Beziehung mit Gott, durch die Vergebung der Sünden. Brauchst du Jesus als Retter von Sünde und Gericht? Du musst mir jetzt hier nicht laut antworten, aber denk mal drüber nach. Das ist der entscheidende Punkt. Brauchst du Jesus als Retter von Sünde und Gericht? Oder sagst du, nee, brauche ich nicht, kann ich selber. Brauchst du ihn? Bist du bereit, Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen? Und ist es immer noch aktuell, auch wenn es vielleicht 5 Jahre her ist, dass du hier getauft wurdest und genau das bekannt hast mit dieser Taufe? Bist du bereit, in seinem Königreich zu leben mit allen Rechten und Pflichten? Die gibt es auch im Königreich Gottes, was schon da ist. Rechte und Pflichten, was sind die Rechte? Ich bin ein Kind Gottes. Boah, das ist das größte Recht, was es gibt. Vollmacht, ich habe einen Ausweis vom Himmel. Ich gehöre zum Volk Gottes, da habe ich Bürgerrecht. Wow! Muss ich keinen Asylantrag stellen und mal gucken, ob es irgendwie klappt? Gib dein Leben ihm und dann hast du die Exousia, die Vollmacht, dich Kind Gottes zu nennen. Du bist ein Kind Gottes. Wow! Was für ein Recht habe ich noch? Ja, ich freue mich auf die Ewigkeit, da werde ich bei Gott sein. Was für ein Recht habe ich noch? Ich kann immer zu diesem Jesus beten, der hört mir zu. Was für ein Recht habe ich noch? Ich darf zu meiner Gemeinde gehen, da bin ich herzlich willkommen. In meiner Gemeinde darf ich Hilfe in Anspruch nehmen, kostet kein Geld. Wo gibt es denn sowas? Aber es gibt auch Pflichten. Was ist die Pflicht? Gib dein Leben ihm ganz. Was ist mein Leben? Mein Leben ist meine Zeit, mein Leben ist mein Geld, mein Leben sind meine Beziehungen, mein Leben ist mein Körper. Alles. Es gehört dir, Jesus. Was möchtest du, dass ich tue mit meiner Zeit, mit meinem Geld? Okay, dann wird es konkret, ja? Dann wird es ganz konkret, ganz praktisch. Und wenn wir das nicht wollen und wenn wir das nicht tun, sind wir keine Christen. Dann sind wir Menschenmenge, dann sind wir Fans. Okay? Hast du ihm aus Dankbarkeit alles gegeben? Hast du dich nach dieser Entscheidung auf seinen Namen taufen lassen? Das hat Petrus gepredigt an Pfingsten. Er hat gesagt, kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen von Jesus, weil das ist es. Ich bin auf einen Namen getauft, das ist jetzt mein Herr, Jesus. Und dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Dann, okay, das ist eine Reihenfolge, das ist kein Zufall. Die Fülle des Geistes ist uns versprochen. Als Tröster, als Helfer, als Beistand und Herr. Ein Jünger Jesus sagt, ich gehe zur Gemeinde, mal sehen, wie du mich heute gebrauchen willst, Gott. Ein Mensch aus der Menschenmenge geht zur Gemeinde und sagt, mal gucken, wie es heute so läuft und ob die auch mein Lieblingslied spielen. Und ob der Kaffee auch schmeckt. Okay? Nichts gegen gute Lieder, nichts gegen Kaffee, aber ich glaube, der Punkt ist da. Der mir heute so, so wichtig war. Wo stehst du? Hat der Heilige Geist etwas bei dir angetippt gerade jetzt? Du musst mir das nicht sagen. Darum geht's nicht. Du musst dich hier nicht outen. Aber wenn wir jetzt singen, All My Life, das ganze Leben, warst du treu, Herr. So gebe ich mein ganzes Leben dir. Ohne Angst, irgendwas zu verpassen, sondern mit der Freude. Alles zu gewinnen, das wahre Leben, das es nur bei Gott gibt. Und keine Angst mehr vor dem Gericht, was kommen wird. Denn Jesus hat mir vergeben und ich darf lernen bei ihm. Diese Einladung spreche ich aus im Namen von Jesus. Lasst uns aufstehen und ich würde dir raten, weil uns das hilft, dass du auch mit deinem Körper irgendwie ausdrückst, dass du Ja sagst dazu, wenn du Ja dazu sagen willst. Wenn du hier Gast bist und sagst, Menschenmenge finde ich erstmal gut, tu, was du entscheidest. Es ist deine Verantwortung, es ist dein Leben. Aber wenn du sagst, ja, ich will heute nochmal neu festmachen, dass mein ganzes Leben Jesus gehört, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich hinknien, du kannst für dich still beten, du kannst ja auch nach vorne kommen. Manchmal hilft sowas. Dass man etwas festmacht. Du sagst, meine Entscheidung heute nochmal ganz klar. Du kannst ja aufschreiben, ich werde bei der nächsten Taufe dabei sein. Es gibt so vieles, aber der Heilige Geist wird es für dich konkret machen, was für dich dran ist. Und ich möchte, dass wenn wir das nächste Lied, also wenn wir das jetzt singen, All My Life, Da ist auch von Hingabe die Rede in dem Lied. Das ist das Gebetsteam, die Ältesten, Seelsorge, dass ihr mal schaut, wie viele hier vorne gebraucht werden. Und ihr könnt, wie gesagt, auch gern nach vorne kommen. Und wir wollen dann jetzt mal nicht beten für irgendwas, wo du auch Hilfe brauchst. Das kann nach dem Gottesdienst sein. Aber dass du, wenn du jetzt gleich hier nach vorne kommst, dann geht es darum, du machst das fest. Und du sagst, Jesus, ich gehe den nächsten Schritt. Ich mache mich ganz fest. Ich will dein Jünger sein und nicht jemand aus der Menschenmenge. Dazu lade ich herzlich ein. Amen.